Diese Predigt ist nicht die Originalpredigt aus dem Gottesdienst. Aufgrund technischer Probleme wurde die Predigt hinterher nochmal im Büro aufgezeichnet. Guten Morgen. Im letzten Sommer waren wir in Norwegen und wer dieses Land schon mal besucht hat, der weiß, dass man dort aus dem Staunen kaum rauskommt. Eine schöne Aussicht jagt die nächste. Die besonders schönen Plätze sind auf Schildern angekündigt, sodass jeder weiß, das Beste kommt noch. Aber aufgrund dieser besonderen Landschaft ist das Beste meistens noch weiter weg als erwartet und der Weg dahin ist eigentlich immer anders als gedacht. Zum Beispiel sieht man auf einer Karte eindeutig, das Beste liegt im Norden, aber der Weg dahin führt zeitweise durch die Kurven und immer mal nach Süden. Manchmal haben wir die Aussichtspunkte sogar schon gesehen, es hat aber trotzdem noch einige Zeit gedauert, bis wir dann an diesem Punkt angekommen sind. Die Topografie von Norwegen ist für mich zu einem guten Bild für das Leben und besonders auch für ein Leben mit Gott geworden. Es ist selten einfach nur geradeaus. Manche Abschnitte sind sehr holprig und schwierig, manche sogar Sackgassen und immer wieder das Gefühl, hier geht's doch in die falsche Richtung. Bin ich hier noch richtig? Und so wie wir uns immer auf dem Weg wieder entscheiden mussten, neu entscheiden mussten, ja, wir vertrauen den Schildern, ja, wir vertrauen den Karten, ja, wir vertrauen Google Maps, das Beste kommt noch und die Schilder waren unterschrieben mit Grüße von Norwegens Behörde für Verkehrswege. So muss ich auch immer wieder entscheiden, ja, ich vertraue Gott. Er hat gesagt, dass er mein Leben führt, egal wie es sich gerade anfühlt. Das Beste kommt noch, unterschrieben vom Herrn, deinem Gott. Wir haben uns in den letzten 4 Wochen das Buch Ruth aus dem Alten Testament angeschaut, eine Kurzgeschichte in 4 Folgen, die uns an 2 Dinge erinnert. Erstens, das Leben ist nicht einfach. Zweitens, Gott hat die Kontrolle. Erstens, das Leben ist nicht einfach. Zweitens, Gott hat die Kontrolle. Ruth, eine Frau, geht seinen Weg, was bisher geschah. Elimelech, ein Jude aus Bethlehem, ist aufgrund einer Hungersnot mit seiner Frau Naomi und seinen beiden Söhnen Kilion und Machlon ins verfeindete Nachbarland Moab geflohen. Klammer auf an dieser Stelle, Naomi ist übrigens dieselbe Frau, die bei Folge 3 letzte Woche von Tim immer mit Naomi bezeichnet wurde. Das hängt damit zusammen, dass in der hebräischen Bibel es ursprünglich nur Konsonanten gab und die Vokale später hinzugefügt wurden. Deswegen heißt dieselbe Frau in verschiedenen Bibelübersetzungen mal Naomi, mal Naomi, mal Noemi, mal Naemi, Klammer zu. In Moab stirbt Elimelech, der Versorger. Die beiden Söhne heiraten jeweils eine moabitische Frau, Orpa und Ruth, nach der dieses Buch benannt ist. Dann sterben auch die beiden Söhne. Zurück bleibt eine kinderlose Witwe mit 2 moabitischen Schwiegertöchtern, ebenfalls kinderlose Witwen. Und Kinderlosigkeit zu dieser Zeit war niemals eine freiwillige Entscheidung. Die eigene Versorgung war sehr stark von Kindern und von Landbesitz abhängig. Wir müssen also davon ausgehen, dass die beiden Frauen nach 10 Jahren Ehe ohne Kinder, dass sie unfruchtbar waren. Das war kein gerader Weg mit Gott. Das war erstmal gar kein Weg mit Gott und dann war er nicht gerade. Aber immer wieder taucht Gottes Zusage auf, das Beste kommt noch. Vertrau mir. Folge 1 endet damit, dass Naomi, die durch diese Zeit persönlich sehr verändert wurde, zusammen mit Ruth zurück nach Bethlehem kommt. Und trotz aller Schwierigkeiten halten die beiden an Gott und seinem Versprechen fest. Das Beste kommt noch. Folge 2 war geprägt von Zufällen. Ein gewisser Boas taucht auf und mit ihm ein potenzieller Versorger, ein Lover. Ruth genießt seine Großzügigkeit und Ruth und Naomi vertrauen weiter auf Gottes Zusage. Das Beste kommt noch. Diese Zusage galt übrigens nicht speziell nur für diese beiden oder für diese Familie, sondern diese Zusage, das Beste kommt noch, gilt grundsätzlich für alle Menschen, die Gott vertrauen. In Folge 3 nimmt die Liebesgeschichte Fahrt auf, Ruth geht zu Boas und bittet ihn, breite deine Flügel aus über deiner Magd. Sie spricht dabei von sich und will eigentlich sagen, heirate mich. Und er sagt, ja. Ist das das Beste? Nach all den Schwierigkeiten und Umwegen. Und sofort taucht das nächste emotionale Schlagloch auf. Es gibt noch einen anderen. Und über allem schwebt Gottes Zusage, das Beste kommt noch. Vertraue mir. Vielleicht findest du dich irgendwo wieder in dieser Geschichte und aufgrund deiner persönlichen, schwierigen Situation ist der einzige Grund, warum du heute hier bist, der, dass du hören musst. Vertraue Gott. Das Beste kommt noch. Vielleicht denkst du aber auch, wenn du wüsstest, was bei mir los ist. Ist bei dir mehr los als bei Ruth und Naomi? Gott weiß es. Und weißt du, was er dazu sagt? Vertrau mir. Das Beste kommt noch. Und so steigen wir jetzt ein in Folge 4. Naomi und Ruth sitzen zu Hause und warten darauf, dass Boas aktiv wird. Und was es bedeutet, dass das Beste noch kommt. Boas war inzwischen zum Versammlungsplatz am Stadttor gegangen und hatte sich dort hingesetzt. Da ging gerade der andere Löser, von dem Boas gesprochen hatte, vorbei. Boas rief ihm zu, komm hierher und setz dich. Und der Mann tat es. Dann holte Boas 10 Männer, die zu den Ältesten der Stadt gehörten, und sagte zu ihnen, setzt euch hierher zu uns. Als sie sich gesetzt hatten, sagte er zu dem anderen Löser, du weißt, dass Naomi aus dem Land Moab zurückgekehrt ist? Sie bietet den Landanteil zum Verkauf an, der unserem Verwandten Elimelech gehört hat. Ich wollte dir das sagen und dir den Vorschlag machen, erwirb den Landanteil Elimelechs in Gegenwart der hier sitzenden Männer und in Gegenwart der Ältesten meines Volkes. Sag, ob du deiner Verpflichtung nachkommen und von deinem Recht als Löser Gebrauch machen willst oder nicht. Ich will es wissen, denn du bist als Erster an der Reihe und nach dir komme ich. Der andere antwortete, ich mache das. Habt ihr auch das Bedürfnis, laut zu rufen? Nein, Boas, du Trottel, was machst du da? Du hattest sie schon fast. Ah, wir wollen das nicht. Und es ist dieser tolle, dieser großzügige, loyale Charakter dieses angesehenen Mannes Boas, der hier selbst dieses nächste Schlagloch verursacht. Es gibt einen näheren männlichen Verwandten, der quasi Vorkaufsrecht vor Boas hat. Und Boas sagt, Recht muss Recht bleiben, auch wenn es Nachteile mit sich bringt. So war Boas. Und unter Zeugen, den Ältesten am Stadttor, dort wo Bänke in die Mauer eingelassen waren, wo das Leben sich abspielte und Geschäfte gemacht wurden, ruft er den anderen Löser zu sich. Und obwohl Boas seinen Namen gekannt haben musste, bleibt er für uns Mr. X unbekannt. Vielleicht wollte Boas ihn nicht bloßstellen. Er schildert ihm den Fall und erinnert ihn an sein Recht, das Land seines verstorbenen Verwandten Elimelech zurückkaufen zu können. Diese Familie zu lösen, zu erlösen von ihrer Armut, ihren Schulden und ihrer Unsicherheit. Gott hatte dieses Recht bzw. diese Pflicht in seinem Gesetz verankert, quasi als Sozialversicherung und Schutz und Verantwortung für schwierige Zeiten und Umstände. In 3. Mose 25 lesen wir, wenn dein Bruder verarmt und dir etwas von seinem Eigentum verkauft, so soll derjenige als Löser für ihn eintreten, der sein nächster Verwandter ist. Er soll auslösen, was sein Bruder verkauft hat. Und Herr Sowieso sagt, okay, mach ich. Stellt euch kurz vor, hier an dieser Stelle wäre dieses Buch zu Ende. Stellt euch vor, Ruth und Naomi stehen an der Ecke und verfolgen diese Szene. Und obwohl hier niemand etwas falsch macht, denken wir alle, nein! Und dann sagt Boas, ach übrigens, ein kleines Detail noch. Boas fuhr fort. Wenn du von Naomi das Feld Elimelechs übernimmst, musst du zugleich die Verpflichtung übernehmen, für die Moabiterin Ruth zu sorgen und anstelle ihres verstorbenen Mannes einen Sohn zu zeugen. Dem wird später das Feld zufallen, damit der Name des Verstorbenen auf dessen Erbbesitz weiterlebt. Wenn es so ist, verzichte ich, sagte der andere. Ich schädige sonst meinen eigenen Erbbesitz. Ich trete dir mein Recht als Löser ab. Ich kann es nicht wahrnehmen. Dann zog er einen Schuh aus und gab ihn Boas mit den Worten: Erwirb du das Feld. Mit diesem Zeichen bestätigte man früher in Israel bei Geschäftsabschlüssen den Wechsel des Besitzrechts an Grund und Boden. Boas wandte sich an die Ältesten und die anderen anwesenden Männer und sagte: Ihr seid Zeugen heute, dass ich von Naomi alles erworben habe, was Elimelech und seinen Söhnen Kilion und Machlon gehörte. Ich habe auch die Moabiterin Ruth, die Witwe Machlons, als Frau erworben und die Verpflichtung übernommen, an Machlons Stelle einen Sohn zu zeugen, dem sein Erbbesitz gehören wird. Machlons Name soll in seiner Sippe nicht vergessen werden und seine Familie soll in dieser Stadt und in Israel bestehen bleiben. Ihr habt meine Erklärung gehört und seid dafür Zeugen. Es gab also neben der Verantwortung für Land und für Besitz auch noch die Verantwortung für die Menschen. Und auch das hatte Gott in seinem Gesetz und in den Geboten geregelt. In 5. Mose 25 heißt es: Wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt und er hat keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht einem fremden Mann von auswärts gehören, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und es soll geschehen, der erste Sohn, den sie gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit sein Name nicht aus Israel ausgelöscht wird. Gefällt es aber dem Mann nicht, seine Schwägerin zu nehmen, so soll seine Schwägerin hinaufgehen ins Tor zu den Ältesten und sagen: Mein Schwager weigert sich, seinem Bruder einen Namen in Israel zu erwecken. Er will mir die Schwagerpflicht nicht leisten. Dann sollen die Ältesten der Stadt ihn herbeirufen und mit ihm reden. Wenn er dann dabei bleibt und spricht, es gefällt mir nicht, sie zu nehmen, so soll seine Schwägerin vor den Ältesten zu ihm treten und ihm seinen Schuh vom Fuß ziehen und ihm ins Gesicht spucken. Und sie soll das Wort ergreifen und sagen: So soll man jedem Mann tun, der das Haus seines Bruders nicht bauen will. Und sein Name soll in Israel das Haus des Barfüßers heißen. Boas, der alte Fuchs, wusste genau, was Sache ist und er hatte alles, was ein Löser, also der nächste männliche Verwandte, brauchte. Er hatte das Recht dazu als Verwandter, er hatte die Möglichkeit dazu, die Finanzen und er hatte den Wunsch danach. Und noch einmal, damit wir richtig verstehen, was hier passiert. Boas, dieser jüdische Großgrundbesitzer, sagt hier: Ich heirate diese moabitische, also ausländische, verfeindete, arme, verwitwete, unfruchtbare Frau. Ich übernehme für sie die volle Verantwortung. Ich erlöse sie von ihrer Armut, ihrer Unsicherheit und gebe ihr eine Familie. Ich gebe ihr Sicherheit und Schutz und Zukunft. Ich möchte ihr, dieser unfruchtbaren Frau, einen Sohn zeugen, damit die Familiengeschichte weitergeht. Boas nimmt ihre Schulden und sie bekommt dafür seinen Reichtum. Das ist so krass. Und in Folge 2 haben wir schon gesehen, dass Boas nicht nur ein großartiger Mann ist, sondern auch ein Bild, ein Hinweis auf den perfekten Boas, Jesus, den Sohn Gottes, der genau das alles auch für uns gemacht hat. Er ist der wahre Erlöser. Diese Geschichte ist also ein Hinweis, eine Erinnerung, eine Einladung, eine Ermutigung, vielleicht auch eine Provokation für dich, wenn über allem steht, das Beste kommt noch, je nachdem, wie dein Verhältnis zu Gott ist. Wisst ihr, Schwierigkeiten, Steigungen, Täler, Schlaglöcher, Umwege, Krisen, Kritik, Krankheiten, Kinderlosigkeit, Partnerwunsch, Trauer, all die unschönen Dinge, die zu unserer Welt dazugehören, können zwei total gegensätzliche Reaktionen in uns auslösen. Erstens, wir nehmen sie so wichtig, dass diese Dinge uns Gott und seinen Versprechen gegenüber skeptisch machen, weil wir ihn nicht wollen. Und dabei entstehen Fragen wie: Wie kann ein guter Gott das alles zulassen? Die zweite Reaktion, wir nehmen all diese Dinge so ernst, dass sie uns Gott und seinen Versprechen gegenüber offen machen, weil wir merken, wie sehr wir sein Eingreifen brauchen. Und dann entstehen Sätze wie, dieses Leben ist nicht alles, das Beste kommt noch. Jesus, der perfekte Boas, hat alles, was ein Erlöser braucht. Er hat das Recht dazu, er hat die Mittel dafür und er hat den Willen. Und wir, Ruth, Menschen, die nicht automatisch zu ihm, zu seiner Familie, zu seinem Volk gehören, Fremde, wir brauchen ihn. Und dann heißt es weiter ab Vers 11, die Ältesten und alle Männer auf dem Platz am Tor sagten, wir sind dafür Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, kinderreich wie Rahel und Lea, die zusammen das Haus Israel groß gemacht haben. Mögest du in der Sippe Ephrat zu Reichtum und Einfluss gelangen und möge dein Name berühmt werden in Bethlehem. Durch die Nachkommen, die der Herr dir durch diese Frau geben wird, soll deine Familie so bedeutend werden wie die Familie von Peres, dem Sohn von Tamar und Juda. In dieser Situation hier bestätigen die Ältesten am Stadttor diesen juristischen Akt. Und indem sie für Ruth beten, indem sie diese Wünsche für sie formulieren, erinnern sie sich und alle Anwesenden und alle Leser und Hörer an Momente in der Geschichte von Gottes Volk, wo Menschen eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Wisst ihr, deswegen gibt es uns als Kirche. Und es ist gut, wenn wir uns unsere Geschichten und unsere Erfahrungen mit Gott erzählen. Und namentlich werden hier im Text Rahel und Lea und Tamar und Juda und ihr Sohn Peres genannt. Und wir haben leider keine Zeit, hier tiefer in diese Geschichten einzusteigen. Nur so viel. Rahel und Lea waren die beiden Frauen von Jakob, dem Stammvater Israels, und die Mütter seiner 12 Söhne, aus denen die 12 Stämme Israels hervorgegangen sind. Rahel war auch unfruchtbar. Aber Gott hat ihr Söhne geschenkt und damit Geschichte geschrieben. Und Peres? Peres ist das Ergebnis, in Anführungsstrichen, einer unrühmlichen Geschichte zwischen Juda, einem dieser 12 Söhne, und seiner Schwiegertochter Tamar, die sich als Prostituierte ausgegeben hat und sich dann von ihrem Schwiegervater einen Sohn erschlichen hat. Wir werden später noch sehen, warum die hier auftauchen. Die Bibel hat den Mut, auch diese sensiblen Themen, Themen wie Kinderlosigkeit, anzusprechen. Damals nicht nur sensibles Thema, sondern auch existenzielles Thema. Und nicht jede persönliche Geschichte geht so aus wie hier. Aber jede persönliche Geschichte, die glaubend und vertrauend eingebunden ist in Gottes große Geschichte, kann unabhängig davon, wie sie hier ausgeht, wissen, das Beste kommt noch. Wir machen heute und in den letzten Wochen hier nicht nur eine Interpretation einer Kurzgeschichte, mit der wir nichts zu tun haben, distanziert wie im Unterricht oder in einer Vorlesung. Diese Geschichte steht in Gottes Wort, um uns, um dir, um mir zu helfen, deinen, meinen, unseren Platz in Gottes großer Geschichte zu finden und einzunehmen. Und die Frage ist, bleibst du eine Fremde oder wirst du zu einer Vertrauten? Bleibst du ein Fremder oder wirst du zu einem Vertrauten? Und auf diese Frage musst du eine Antwort finden, vielleicht heute. Und jetzt wird es sehr interessant. Hinter uns liegen ungefähr 15 Jahre schwierige Geschichte mit dieser Familie. Erzählt in 3,5 Folgen. Eine Folge über einen Tag auf dem Feld. Eine Folge über eine halbe Nacht zu Füßen von Boas. Und die Frage bleibt, was ist denn nun das Beste? Und dann passiert das Beste. Boas heiratet die ausländische, verwitwete, arme, traumatisierte, unfruchtbare Frau. Und sie wird schwanger. Wow. Abgehandelt in einem Satz, um dann auf die Nachbarsfrauen einzugehen. So nahm Boas Ruth zur Frau. Der Herr ließ sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Naomi, Der Herr sei gepriesen. Er hat dir heute in diesem Kind einen Löser geschenkt. Möge der Name des Kindes berühmt werden in Israel. Es wird dir neuen Lebensmut geben und wird im Alter für dich sorgen. Denn es ist ja der Sohn deiner Schwiegertochter, die in Liebe zu dir hält. Wahrhaftig, an ihr hast du mehr als an 7 Söhnen. Naomi nahm das Kind auf ihren Schoß und wurde seine Pflegemutter. Ihre Nachbarinnen kamen, um ihm einen Namen zu geben, denn sie sagten, Naomi ist ein Sohn geboren worden. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Vers 13 ist der Schlüsselvers in diesem Text. Hochzeit und Schwangerschaft werden in einem Satz abgehandelt und ab hier kommen dann Ruth und Boas im Text nicht mehr vor. Der Fokus verschiebt sich auf Naomi, auf das Kind Obed und auf Gott, der seine Geschichte mit dieser Familie weiterschreibt. Boas ist aktiv geworden, aber Ruth wurde schwanger, weil Gott sie hat schwanger werden lassen. Und die Nachbarinnen geben dem Sohn den Namen Obed, der Gottdienende. Das passt nicht in unser Denken. Wieso die Nachbarinnen? Heute werden Namen eher nach Geschmack ausgesucht, damals nach Bedeutung. Und sie haben diese Bedeutung erkannt. Naomi hieß die Liebliche. Sie sagt, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara, die Bittere. Ruth bedeutet die Gefährtin. Elimelech bedeutete, mein Gott ist König. Boas, in Gott ist Stärke. Und all das führt Gott zu Obed, der Gottdienende, dem Löser. Und wo in Kapitel 1 noch Verlust und Tod und Trauer die Situation bestimmt haben, sind jetzt Gewinn und Geburt und Freude. Die Frauen sagen zu Naomi, der Herr sei gepriesen. Er hat dir heute in diesem Kind einen Löser geschenkt. Möge der Name des Kindes berühmt werden in Israel. Es wird dir neuen Lebensmut geben und wird im Alter für dich sorgen. Denn es ist ja der Sohn deiner Schwiegertochter, die in Liebe zu dir hält. Wahrhaftig, an ihr hast du mehr als an 7 Söhnen. In Kapitel 1, Vers 21, in Folge 1, hat Naomi gesagt, voll bin ich ausgezogen, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Und die Frauen sagen, Naomi, das stimmt so nicht. Gott hat dir Ruth gegeben und sie ist mehr wert als 7 Söhne. 7 ist die Zahl. An allen Schlüsselstellen in dieser Geschichte wird deutlich betont, es ist Gott, der handelt. Gott beendet die Hungersnot. Gott begegnet Ruth. Gott führt zu Boas. Gott gibt Ruth Schutz. Gott sorgt für einen Löser. Gott schenkt einen Sohn. Hast du den Mut, dir die Zeit zu nehmen und dein Leben anzuschauen und ehrlich zu fragen, lag das wirklich alles an mir? Habe ich das alles geplant, gekonnt, gedacht, organisiert? Und wenn ja, warum konnte ich das? Woher kamen die Gedanken, Pläne und Ideen? Warum kann ich überhaupt denken? Oder ist meine Geschichte Teil einer größeren Geschichte? Sind meine Pläne Teil von größeren Plänen, Zufälle, Teil von Gottes Absicht? Ist vielleicht jedes Schlagloch und jeder Umweg ein Teil von einem Weg für mich, durch den mich Gott zu seinem Ziel für mich bringt? Und Achtung, da, wo es jetzt vielleicht aussieht, als würde nach dieser bewegenden und unerwarteten Geschichte nur noch der Abspann beginnen, es kommen noch ein paar Namen, da lenkt der Autor unsere Aufmerksamkeit auf die größte Geschichte, auf die größere Geschichte. Das Beste kommt nämlich noch. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Obed wurde der Vater Isais, Isai der Vater des Königs David. Dies ist die Liste der Nachkommen von Peres. Peres zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas. Boas zeugte Obed. Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Dies ist nicht nur eine Liebesgeschichte zwischen Boas und Ruth. Diese Geschichte ist der Hinweis auf die große Liebesgeschichte zwischen Gott und unserer Welt. Mitten in einer der schwierigsten Zeiten. Sie zeigt im Kleinen, das viel Größere. Es geht hier um viel mehr als um diese eine Familie in Bethlehem. Es geht um mehr als die Erfüllung von Kinderwunsch oder von Partnerwunsch oder Sicherheitswunsch. Ruth, die Moabiterin, eine Frau aus einem verfeindeten Volk, wird die Uroma von König David, dem wichtigsten und berühmtesten König von Israel. So ist Gott. Erinnert ihr euch noch an das Versprechen, das Beste kommt noch? Und auch wenn David der wichtigste König in der Geschichte von Israel war, er war nicht perfekt. Er war wieder nur ein Hinweis auf den perfekten König, den Diener, der sein Leben für sein Volk gegeben hat. So wie Boas auf den perfekten Boas, den Erlöser. Und Ruth auf den, der wie sie seine Heimat und seinen Vater verlassen musste, um in Bethlehem geboren zu werden. Jeder einzelne Charakter und jeder einzelne Moment in dieser Geschichte weisen auf Jesus hin, den Perfekten. Diese Geschichte geht los in einer Zeit, in der jeder gemacht hat, was er wollte, so wie heute. Und sie wird weitergehen bis in eine neue Zeit, wo jeder das machen wird, was Gott möchte. Eine Zeit, in der es echten Frieden und echte Gerechtigkeit geben wird und keine Schmerzen, keine Trauer, keine Krankheit und keinen Stress mehr, keine Ungerechtigkeit und keine Schuld. Diese Geschichte ist eine Geschichte der Hoffnung, der Zusage und der Einladung, über die wir bis heute reden. Das Beste kommt noch. Vertrau mir. Es ist die Geschichte davon, dass Gott einen hohen Preis bezahlt hat, um seine Feinde zu seiner Familie zu machen, einfach weil er wollte und weil er konnte und weil er das Recht dazu hat. Und selbst wenn du das für nicht schlüssig und nicht überzeugend hältst, es ist so. Und auch wenn du sagst, ja, wenn du wüsstest, was in meinem Leben los ist, er weiß es, das reicht. Fang an, dich mehr mit Gott als mit deinen Sorgen zu beschäftigen und beobachte mal, was dann passiert. Das Beste kommt noch. Und diese Geschichte geht immer weiter und wir spulen mal 1200 Jahre und 1200 Seiten in der Bibel nach vorne. In Matthäus 1 bekommen wir Infos, die die Menschen damals noch nicht hatten. Hier findet sich der Stammbaum von Jesus Christus und der ist fast identisch mit dem in Ruth 4. Boas und Ruth tauchen wieder auf. Und da, wo Ruth 4 aufhört, bei David geht Matthäus 1 weiter bis zu Jesus. In Vers 16 heißt es dann, Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus, der Messias, der Retter genannt wird. Da ist er, der perfekte König, auf den schon Ruth 4 hinweist. König Jesus, der Erlöser der Welt. Er hat das Recht und er hat die Macht, Kranke gesund und Blinde sehend und Tote lebendig und aus Feinden seine Familie zu machen. Und er hatte so viel Liebe, dass er sich unschuldig für unsere Schuld ans Kreuz hat nageln lassen, weil er wollte. Er, unser Erlöser, hat den vollen Preis bezahlt. Und wenn wir ihm vertrauen, im Glauben, dann gehört uns alles, was Gott gehört. Und so macht er aus Tod Leben und aus Verzweiflung Hoffnung, aus Bitterkeit Fröhlichkeit. Das wird auch im Stammbaum von Jesus deutlich. Normalerweise tauchen keine Frauen in einem Stammbaum auf in dieser Zeit. Aber Gott macht mal wieder etwas völlig Unerwartetes. 4 Frauen tauchen hier auf. Eine Frau, die ein Kind mit ihrem Schwiegervater hatte, Tamar. Eine Prostituierte, Rahab, Ruth, die Moabiterin, die Feindin und die Ehebrecherin, Bathseba, Ehebruch mit König David. Was bitteschön machen diese Frauen im Stammbaum von Jesus? Dasselbe wie wir, wenn wir zu seiner Familie gehören. Sie haben Erlösung nicht verdient, aber sie haben Erlösung nötig. Wir haben es nicht verdient, dass Gott uns durch Jesus Schutz und Versorgung und Familie und Vergebung und ewiges Leben gibt. Aber er macht es trotzdem, weil er kann und weil er das Recht und die Mittel dazu hat. Wenn du auf Gott vertraust, hast du die Garantie, dass dein Leben gut endet und dass das Beste noch kommt. Wenn nicht, dann nicht. Derselbe Gott, der im Buch Ruth handelt, ist der Gott, der auch in deinem Leben handelt, ob du das glaubst oder nicht. Falls du diesem Gott noch nicht glaubst und vertraust, überleg dir gut, ob du wirklich dieses Angebot ausschlagen willst oder kannst. Und wenn du Gott vertraust, überleg dir gut, ob du ihm gehorchst oder nicht. Überleg dir, auf was du dich in deinem Leben konzentrierst und was du priorisierst und wem oder was du vertraust. Herr, sowieso als Erlöser, Geld, Gesundheit, Schönheit, Macht, Einfluss, Erfolg, wird nicht halten, kann nicht halten, was Gott hält. Auch wenn er die Möglichkeiten oder die Mittel hat. Aber er hatte nicht das Wollen. Kinder Gottes, das Beste kommt noch. Feinde Gottes, Fremde Gottes, Gott lädt dich heute ein, sein Kind zu werden. Er hat alles dafür gemacht. Und das ist eine gute Nachricht für uns alle. Eine Nachricht, die uns und durch den Heiligen Geist in uns unsere Stadt und diese Welt verändern wird. Weil wir losgehen, mehr wie Boas und mehr wie Ruth, loyaler, geduldiger, großzügiger, einladend, ermutigend, helfend und erzählend von der Geschichte von Jesus, dem Erlöser. Und davon, dass wir Gott auch in den schwierigsten Zeiten vertrauen können, weil die besten Zeiten noch kommen. Naomi, Ruth und Boas hatten keine Ahnung davon, was Gott vorhatte. Aber Gott hat sie benutzt, um auf Jesus hinzuweisen. Wir wissen es. Und wir haben als Kinder Gottes das Recht und durch den Heiligen Geist in uns die Mittel, davon weiterzusagen. Und die Frage ist, haben wir auch das Wollen? Hast du das Wollen? Willst du? Und wer weiß, was Gott daraus macht? Wir wissen es nicht, aber wir können Teil dieser größeren Geschichte werden oder sein oder bleiben, weil Gott handelt, auch durch uns. Das Beste kommt noch.